2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin moin, mein Name ist Alex. Ich begrüße euch recht herzlich kurz vor 19.10 Uhr zum Nach-dem-Spiel-Gespräch mit Alexander, ein Namensvetter von mir, zum Auswärtssieg in Nürnberg. Moin Alex.
Moin moin, sag ich mal, ne?
Oder Servus, wie man bei euch sagt, ne?
Ja, das ist immer ein bisschen so eine Sache, das ist regional unterschiedlich. Ja. Aber mit moin 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 kann ich mich hier auch anfreunden.
Ja, sehr gut, wir sind wahrscheinlich ein bisschen doof angeguckt, aber sonst... Ja, sehr gut. Dann erklär doch mal ganz kurz, was du bei Clubfans United machst und wo man dich auf Twitter vielleicht findet oder euch.
Ja, kann ich gerne mal machen. Also Stefan hat es ja letztes Mal schon ein bisschen angerissen. Ich wiederhole es ganz nochmal. Clubfans United ist ein sogenanntes Fanprojekt von Fans für Fans. Wir machen Fußballmagazin. Ich kam dazu, Stefan hat das initiiert, schon um die 2000er-Wende, hat einen Blog da angefangen. Und ich war damals schon Exil-Franke in Hessen, in Frankfurt, und hatte das große Problem, dass ich nicht genügend Informationen über meinen FC Nürnberg gefunden habe. Und da habe ich dann eben den Stefan bloggen gesehen und habe gesagt, das ist eine super Sache, ich bekomme da ein bisschen mehr Insights aus der Region wieder mit. Das hat, man muss immer so sagen, das hat sich ja mittlerweile deutlich verändert. Man hat ja heute auch Zugriff auf regionale Medien, damals war das alles noch nicht so. Und dann haben wir immer gesagt, wir fangen da mal an und machen mal aus dem Blog was Größeres, ein richtiges Fußballmagazin mit einer Vollberichterstattung. Und so hat es eigentlich bei uns angefangen. Mittlerweile sind wir regelmäßige Autoren 4. Und wir haben uns noch eine gewisse Aufgabenverteilung geteilt. Ich bin eigentlich derjenige, der vor allem, ich mache ein Interview auch so ähnlich wie ihr mit Fans des Gegners. Aber ich mache es in schriftlicher Form per E-Mail vor jedem Spiel.
Okay.
Und da interviewe ich einen Gegner, dann mache ich so einen ersten kurzen Vorbericht vorm Spiel und die ersten Stimmungslage nach dem Spiel. Und dann kommt unser Florian mit der taktischen Analyse, da ist er ein richtig Experte, der da schon viel Anerkennung gekriegt hat, zu Recht. Und Stefan ist, wenn möglich, im Stadion und holt uns da O-Töne und hat auch gute Kontakte und hört sich an, was der Trainer direkt sagt in der Mixzone. Und so haben wir so, und dann haben wir meistens noch unseren Dejanov, der es mir ja über eine Kolumne macht, machen wir ironisch, machen wir witzig und macht dann nochmal die Spielaufbereitung. Gibt es übrigens heute auch eine wieder live von Dejanov. So haben wir uns unser Fußballmagazin aufgeteilt. Immer gut zu tun, das ganze Woche ist immer gut beschäftigt.
Sehr gut, ist ja auch ein Hobby, was viel Zeit in Anspruch nimmt, wie du schon gesagt hast, weil ja eine Menge passiert in dem Fußballgeschäft. Das heißt, wenn du aus der Nähe von Frankfurt kommst, dass du nicht im Stadion warst.
Nein, also das ist eigentlich, wir teilen uns das auch wirklich sozusagen so ein, ich bin eigentlich das Studio, haben wir schon ironischerweise genannt.
Ja, okay.
Das liegt erstens von der Anfahrtszeit her, dann habe ich noch zwei Kids, also eine Familie, und mein Sohn spielt auch sehr ambitioniert Fußball als 14-Jähriger, und da bin ich eigentlich auch sehr viel am Sportplatz. Und das nimmt dann doch die Zeit für Auswärtsfahrten erst recht, weil ich den dann doch sehr häufig begleite. Und der spielt in der C-Jugend und in der B-Jugend gleichzeitig derzeit. Deswegen ist da gut was los. Aber ich mache dann den Studio-Teil und schaue mir das auf Sky an, jedes Spiel natürlich. Auch die jetzt oft auch Kommentare, Zusammenfassungen. Und da hat man dann die Möglichkeit, nochmal genauer danach zu schauen. Nimmt es oft zum Teil ein bisschen auf, spult mal vor, zurück, kann sich das nochmal angucken. Und wir bringen das dann auf den Twitter-Kanal dann meistens zusammen. Da sind wir übrigens vertreten unter @clubfans_united. Ich selber bin auch auf @fanpublikum erreichbar. Da mache ich mir Fußball allgemein, wenn ich nicht gerade was für Clubfans United mache. Und mich gibt es dann auch noch als @zielpublikum. Das ist mein privater Account, aber auch recht rege befüttert. Also ich bin viel unterwegs.
Ja, wollte ich gerade sagen. Du bist viel unterwegs und viel gefragt. Sehr gut. Dann lass uns doch einmal ins Spiel einsteigen. Also Max-Morlock-Stadion war nicht ausverkauft, war zu erwarten. 27.375 Zuschauer, sagt der Kicker. Ja, im Fernsehen hat man es gesehen, viele leere Ränge, gerade so Richtung Gästeblock war die Kurve relativ leer, dann der Gästeblock wieder voll. Schiedsrichter war Daniel Schlager, für mich unauffällig. Wie fandest du seine Leistung?
Ja, also ich habe mich am Ende nicht über den Schiedsrichter aufgeregt.
Nee, ich auch nicht. Also ich habe keinen aufgeregt. Du wahrscheinlich über deine Mannschaft, aber dazu kommen wir jetzt. So, bei euch gab es Veränderungen in der Startelf?
ja, notgedrungenerweise natürlich durch diese Kalkverletzung mussten wir schon mal umstellen. Das hat uns natürlich hart getroffen. Das hat uns ja schon in Aue schon gefehlt, dass Sebastian Kalk da raus ist. Dann haben wir dann auch noch Kammerbauer jetzt mit einem Blinddarm-OP, auch ein ganz wichtiger zentraler Punkt, Fixpunkt mittlerweile, der junge Kerl auf der 6, aber hat uns auch schon wieder gefehlt. Und neu dazugekommen ist der Herr Werner, der uns eben von Stuttgart eben ausgeliehen worden ist als Reaktion auf den Kerk. Und die mussten natürlich sich neu sortieren, dass sich das gleich in einer kompletten taktischen Formationswechsel ausgeadert hat. Das hat man auch nicht ganz so erwartet. Florian schon ein bisschen, also, aber die breite Masse denke ich nicht.
Gut, also das, für die Leute, die es nicht gesehen haben, es war ein 3-4-3 nachher. Ja, mit drei Verteidigern dann, also ist relativ offensiv, ne? Also ist eigentlich eher ungewöhnlich, dass man 3-4-3 spielt, meistens ja ein 3-5-2 oder so. Aber ich habe nochmal bei auf Who Scored geguckt und es war nachher wirklich, also ihr habt wirklich ein 3-4-3 gespielt auch, also von der Zonenaufteilung her auch.
Ja, also das, man hätte es ja ein bisschen anders interpretieren können, weil Mark Reiter und Everton eigentlich die klassischen Innenverteidiger sind, Löwen auch die 6 spielen kann. Da hätte man auch sagen können, vielleicht ist es doch eine Viererkette, aber wir haben es tatsächlich von Anfang an mit den drei Innenverteidigern und sehr hochgeschobenen Außenverteidigern Valentini und Leibold gespielt. Und man hat es ja auch gesehen in den ersten 20 Minuten auf jeden Fall, wie aggressiv unsere Dreierkette vorne auf Pressing gegangen ist. Das war eine klassische Dreier-Sturmreihe, ja.
Genau, sieht man ja eher selten, also finde ich, also man in England bei Chelsea, die spielen auch die spielen eine Fünferkette, aber man sieht es eigentlich eher selten.
Also in so ja, Kölner ist tatsächlich ein Vertreter von sehr offensivem Fußball. Das hat man auch in seiner Zeit bei der U21 schon gesehen, dass er dann lieber viel Tore zugelassen hat, aber noch vorne gespielt hat. Das zieht er auch bei den Profis durch.
Sehr gut. Genau, dann bei uns gab es 8 Ausfälle. Wir sind ja irgendwie in letzter Zeit, der, also in den letzten Jahren der Verein der Ausfälle. 8 Ausfälle. Buchtmann, Buadus hatten wir vorher schon besprochen und vor dem Spielgespräch. Das sind so die wesentlichen. Begonnen haben dann Flum und Littger. Und Möller Deli kam für Cheng Shahin. Ja, und der besagte Herr Littger war dann auch einer der ersten, der so wirklich in Erscheinung getreten ist. Ich beschreibe die Szene aus der 9. Minute einmal ganz kurz. Langer Ball von Flum aus dem Halbfeld, linke Seite. Und dann müsste Leipold eigentlich klären. Ja, und dann schießt er aus relativ spitzen Winkel, Fünfer-Eck so aufs Tor. Für mich relativ ungefährlich. Nur, ja, dieses fehlende Kopfballspiel, was Leipold da hat oder wo er dann klären müsste, hat sich so ein bisschen durchs Spiel gezogen, finde ich.
Ja, das waren so ein paar Szenen, wo man, wie ich sag mal, so unorthodoxe Kopfballduelle gesehen hat, die dann auch zum Teil nach unten direkt gegangen sind, wo man merkt, das Timing stimmt nicht so richtig. Das war aber nicht nur beim Kopfbällen so, das war auf beiden Seiten aber schon, auch beim Passspiel, das hat man gemerkt, machen wir zu lang, dann wieder zu kurz, unpräzise. Ich kann es aber nicht erklären, warum, aber das zog sich, wie gesagt, durch und das war auch so eine signifikante Szene, wo auch dann Kirschbaum, nicht falsch, aber irgendwie unorthodox reagiert. Ne? Leibold verspringt den Ball, der läuft so durch und dann Kirschbaum macht Begleitschutz. Dann verschießt euer Spieler dann eben an das Außennetz. Komische Szene, dachte ich mal auch, komischer Tag, also ich bin gespannt, was kommt.
Ja, vor allem, weil euer Torwart auch so komisch rausgeht, ne? Also
ja, das genau.
Ist ja so total wirr gewesen für mich, wie du halt unorthodox, wie du schon gesagt hast. Ja, auf jeden Fall ist dann kein Tor entstanden, war Abstoß dann und dann ist lange auch nichts passiert. Oder ist für dich noch eine Szene dazwischen, bis Möwald ausgewechselt wurde, die du gerne besprechen möchtest?
Ich sag mal so, die Anfangssituation insgesamt war natürlich also aus unserer Sicht schon positiv stimmen und beeindrucken, weil was unsere drei Offensivspieler da für einen Druck auf eure Abwehrreihe aus und auf euer Aufbauspiel ausgeübt haben, war schon sehr gut. Und das Problem war eben, dass nichts Zwingendes dabei rauskam. Wir haben zwar sehr viel Druck gemacht und euch zu langen Bällen zum Teil gezwungen oder zum verkorksten Aufbauspiel, aber es kam dann nichts bei rum. Aber die Art und Weise, wie die Dreierkette da agiert hat, die auch wahnsinnig variabel laufende Repositionen gewechselt hat, das sah gut aus. Und da dachte man, da muss mehr bei rumkommen.
Genau, also wie du schon angesprochen hast mit der Dreierkette vorhin im Eingangs, dass ihr sehr hoch gestanden habt, das hat sich dann auch im Aufbauspiel durchgezogen. Also wir konnten nicht in Ruhe aufbauen, standen immer gut auf den Füßen bei unseren Jungs. Und dann wurde aber Möwald mit muskulären Problemen ausgewechselt. War das auch, ist das eine Schlüsselauswechslung gewesen? War das eine Schwächung oder ist es eigentlich egal gewesen?
Ja, sagen wir mal so, auf dem Papier ist es natürlich erstmal auf jeden Fall eine Schwächung, weil Möwald ist natürlich einer, der bei uns noch für 3 Toren, glaube ich, bisher mit gemeinsam mit Behrens und Kerk, der für Tore oder Assists zuständig war. Und nachdem jetzt Kerk weg war und Möwald jetzt auch noch weg war, das war schon ein herber Schlag. Im Spiel selber, muss man mal sagen, ist die Hereinnahme von Hufnagel im ersten Moment fast beleben gewesen, als ob man sagen kann, mit Hufnagel hat es 3-4-3 besser funktioniert als vorher mit Möwald. Weil es vielleicht ihn auch nicht unbedingt so seine Rolle ist, in der vordersten Linie wirklich zu stehen. Also da in dem Moment war es jetzt kein Nachteil und hat eher mehr Schwung gebracht. Ich fand, die Minuten danach waren mit Hufnagel für uns noch gefährlicher. Und auf die Spieldistanz dann hat man dann doch gemerkt, dass ein Möwald nochmal eine andere Qualität hat als Hufnagel, zumindest aktuell. Okay. Dann hat uns schon gefehlt.
Ja, genau. Ist er schwerer verletzt oder kann man da, stand da schon was fest irgendwie? Oder?
Also mein letzter Stand heute war immer noch nicht klar, er hat irgendwo einen Bluterguss, aber muskuläres Problem, ob da jetzt nur, wie heißt es so schön, was haben Sie geschrieben, blockiert ist oder irgendwas kaputt ist, konnte man noch nie sagen. Wahrscheinlich ist vielleicht noch eine Schwellung da. Zumindest der letzte Stand, den ich heute Nachmittag gelesen habe, war noch unklar. Also es ist noch nicht klar, ob er länger ausfällt.
Okay. Wäre natürlich wieder eine herbe Schwächung für euch, wenn der jetzt auch noch länger ausfällt, ne? Wäre nicht wünschenswert.
Würde fast ins Bild passen. Es ist manchmal, ihr kennt es ja auch selber. Also ich habe auch vorher schon gesagt, wir sind da nicht abonniert auf Verletzungspech. Also ich habe euch da auch durchaus mitfühlen zitiert in meinem Vorbericht, weil ihr eben mit den beiden genannten Spielern auch ganz wesentliche Offensivspieler ersetzen müssten momentan. Aber es ist irgendwie manchmal, es ist wie die Seuche. Wir hatten jetzt Kerk weg, dann hat jetzt Strelak, unser Neuzugang aus der Slowakei, ist jetzt mit Mittelfußbruch, fällt länger aus. Jetzt Möwald, kann man es im Fußball nicht erklären. Es ist auch was Kopfschütteln, wie das ganze Spiel am Ende dann nur noch auslöst.
Ja, da muss ich dir recht geben. Gut, dann widmen wir uns mal der 32. Minute. Da seid ihr das erste Mal so richtig gefährlich vor unser Tor gekommen. Und die Szene, die ist über die rechte Seite, über Valentini entstanden. Und eure rechte Seite war sowieso sehr, sehr dominant, fand ich in diesem Spiel. Kurz die Szene erklärt. Valentini ist euer rechter Verteidiger, wenn ich mich nicht irre.
Mhm, genau.
Genau, der zieht so ein bisschen nach innen, so Botta geht nicht richtig mit bei uns. Dann schieben Nerich und Hornschuh so uneinig beide in seine Richtung. Er spielt Sully an, der dreht sich nach innen, lässt Avevor schlecht aussehen und spielt dann einen schönen Doppelpass mit Valentini. Ja, der kann eigentlich Himmelmann fragen, wo er ihn hinhaben will, macht ihn aber nicht rein oder Himmelmann hält stark. Wie hast du die Szene gesehen zu Hause auf dem Sofa?
Ja, Sofa würde ich nicht sagen. Also dazu bin ich zu sehr dann im Mitschreibmodus, okay, mit allen technischen Geräten. Aber ja, sagen wir so, vor dem Monitor quasi der Videoschiedsrichter, nein, oder der Videobeobachter. Nein, es war natürlich so, dass man sagt, den muss er jetzt machen. Ne? Also Sully hat es sehr gut gemacht und eigentlich, das sind so Szenen, wo man sagen muss, da musst du dich dann belohnen für das, was du vorher an Aufwand geleistet hast. Das sind die Szenen, die du haben willst, wo du die ganze Zeit gearbeitet hast dafür und das muss er machen. Man kann ihm nur sagen, er ist halt ein Verteidiger. Da ist es vielleicht, ich habe dann lustigerweise auch noch gelesen, quasi dann im Vorigen, wie auch bei Stuttgart Terodde quasi das leere Tor auf Schalke nicht trifft. Also das gibt es auch bei anderen Spielern, noch die höhere Qualitäten vielleicht nachgesagt wird. Also trotzdem, das solche Chancen muss man natürlich dann veredeln.
Ja,
sicherlich eine Schlüsselszene.
Ja, finde ich auch. Also das war kurz vor der Halbzeit, wie gesagt, 32. Minute, dann noch 10 Minuten zu gehen oder 13 vielmehr, plus Nachspielzeit. Und meines Erachtens muss man den machen. Ja, okay, man kann jetzt sagen, er ist Verteidiger, ein Rechtsverteidiger. Aber man sieht ja auch, wie er mit dem Ball umgehen kann, wie er da nach innen zieht und dann auch einen sauberen Pass spielt. Also der Junge weiß eigentlich, was er mit dem Ball macht. Und somit hätte der eigentlich reingehen müssen.
Ja, also so ist natürlich erstmal Himmelmann ist ein guter, das muss man ihm auch mal sagen an der Stelle. Das ist eigentlich nicht nur wegen dem Spiel, das war auch letzte Saison. Ich glaube, der war auch mal gewackelt dann bei euch, aber ich fand den immer schon gut, wenn ich den gesehen habe. Ist mir immer so markiert, als das ist ein guter. Und er macht auch gut zu. Das sind aber auch dann Bruchteile von Sekunden. Geht er an den Oberschenkel, glaube ich, geht er und dann geht er halt nicht rein, sondern dann am Pfosten rum, ist der gefeierte Held. Geht er ein ganz klein bisschen anders dahin, trudelt er immer noch rein ins Tor. Das heißt Fußball. das ist bitter.
Genau, so ist es. Ja, Himmelmann musste damals bei uns auf die Bank, ja, weil wir im Abstiegskampf waren und man so ein Ausrufezeichen, glaube ich, so ein bisschen brauchte, deswegen ist Herwagen da reinrotiert. Genau. Man muss dazu sagen, wir haben zwei sehr gute Torhüter, wobei Himmelmann der bessere Fußballer ist und Herwagen besser auf der Linie ist. Muss man sich immer so ein bisschen entscheiden, was man heutzutage haben will. Da wird ja eher der bessere Fußballer bevorzugt behandelt, ne? Zumal er noch jünger ist, also muss man auch noch dazu sagen.
Ja, wir haben ja auch quasi bei uns mit Bredlow auch noch einen sehr, sehr guten Torwart auf der Bank, der vielleicht, wo man vielleicht das Gleiche aussagen kann, dem wird auch ein sehr, sehr gutes Spiel am Fuß nachgesagt. Es hat sich Kirschbaum wohl auch wegen der höheren Reife in dem Moment wieder durchgesetzt. Das kann sich auch bei uns wieder wechseln. Also Kölner sagte, es gibt auch auf der Torwartposition keine garantierten Stammplätze.
Okay. Wir werden sehen. Das zieht sich heutzutage mehr durch, hört man immer öfter. Gucken wir mal, was da passiert. Gut, dann ging es in die Halbzeit. Also die Ecke, die dann daraus entstanden ist, hat nicht wirklich was eingebracht. So, dann ging es in die Halbzeit. Und nach der Halbzeit hatte ich das Gefühl und der Kommentator vom Spiel auch, dass ihr deutlich bissiger wart, ihr wart mehr am Drücker. Das hat sich dann auch in dem Freistoß nachher gezeigt, diese Doppelchance, die können wir jetzt einmal ganz kurz besprechen. Das war die 49. Aus dem Halbfeld, rechte Seite, da hat, glaube ich, Valentini den Freistoß geschossen, wenn ich mich nicht irre.
Ja.
Genau, dann auf Marc Reiter. Der ja, erhält den Ball von Alagui, weil der nicht entscheidend klären kann und steht dann am Elfer, also Höhe, Elfmeterpunkt, blank. Und trifft dann die Latte, dann kommt der Ball zu Timo Werner, eurem Neuzugang, und der haut das Ding wieder gegen die Latte. Wenn der Ball von Werner, lege ich mich jetzt einfach mal weit aus dem Fenster, sich ein bisschen früher senkt, dann kann Himmelmann da gar nichts machen. Also der wäre geschlagen gewesen, lege ich mich fest.
Ja, also das sah man ja tatsächlich so, obwohl ich mal sagen muss, natürlich der erste Schuss fand ich noch deutlich gefährlicher, der zweite war eben wegen dieser Bogenlampe, da muss er schon ganzes Stück vorher rübergehen, weil sonst landet er immer noch irgendwie an der Latte oder springt an der Latte wieder nach vorne. Aber der Schuss von Marc Reiter war natürlich, das war schon eine Granate, die war toll angenommen, traut ihm das fast nicht zu als Innenverteidiger. Aber er ist halt nicht drin. Es ist, Mama, kannst du es nicht erklären. Alles richtig gemacht. Und dann, wie gesagt, dass es dann gleich nochmal im Post eine Latte hinterherkommt, das ist natürlich dann die Ironie der Geschichte. Also, obwohl ich den Nachschuss, das sah bei mir schon so aus, da hätte schon viel passieren müssen, dass der reingeht, weil der eben von oben runterfällt auf die Querlatte. Da muss er schon ein Stückchen weiter vorne kommen.
Richtig. Welches Gefühl hattest du nach der Szene? Was hast du gedacht, so heute gewinnen wir das geht in die richtige Richtung? Oder war das eher so, boah, jetzt einmal Pfosten, zweimal Latte, das wird heute schwer oder das wird heute gar nichts mehr?
Ja, es ist natürlich, erstmal, wie gesagt, ist man doch jetzt Fußballfan, hat man schon so viel erlebt und dann weiß man letztendlich, das ist ja schon eine Erfahrungswert, den man sagen kann, ist, wenn du diese Chancen nicht machst und aus diesem Aufwand, den du betreibst, kein Resultat erzielst und dann noch ein bisschen Pfosten-Latte-Pech hast oder auch Schiedsrichter-Pech hast, hat man in dem Moment nicht, aber das kommt ja oft noch dazu, dann weißt du, dass das einfach nichts wird und dann fängst du dir irgendwann mal einen Konter. Und dann liegst du 0-1 hinten und dann ist das Spiel vorbei. Und genau das Gefühl hatten viele von uns, also ich hatte es auch, weil ich immer dachte, irgendwie, wir kommen auch zu wenig dann doch in die Boxen, um wirklich da jetzt penetrant gefährlich zu werden. Und wenn wir es machen, dann haben wir immer irgendeine falsche Entscheidung getroffen. Und die ganz gefährlichen Szenen waren ja dann eben sowas wie ein Schuss oder ja, wenn ein Verteidiger plötzlich mal dabei war, aber nicht aus der Sturmoffensivreihe. Und dann dachte ich mir, naja, das wird jetzt, heute wird es schwierig. Ich bin eigentlich aber dann von 0-0 ausgegangen.
Okay. Ich habe aus meiner Jugend noch meinen Trainer im Kopf gehabt, der mal gesagt hat, so wenn der Gegner einen Pfosten und zweimal die Latte trifft, dann werden wir das Spiel gewinnen. Und das hat sich dann auch bestätigt, weil ich musste dann in dieser Situation an ihn denken. Und dann kam ja schon der Abstoß von Himmelmann, wo dann wieder Marc Reiter ja, entscheidend verlängert hat. Das war wieder so symbolisch. Irgendwie wolltet ihr das nicht so richtig oder wart verunsichert, keine Ahnung. Auf jeden Fall geht er nicht energisch in den Kopfball. Verlängert so perfekt für Sobota und euer Innenverteidiger rechnet auch nicht so richtig damit, dass ja, Sobota da angeschossen kommt oder der Ball überhaupt zu ihm kommt und er schiebt dann ganz ruhig unten rechts ein, dann stand es 1-0. Ja, waren die Spieler sich da von Nürnberg oder von eurer Mannschaft zu sicher oder worauf kannst du das schieben oder wo begründen, womit?
Ja, ich denke, es wird erstmal auch im Spielverlauf dann mal geschuldet. Man ist ja sehr viel gegangen, viel gelaufen, viel gearbeitet. Da war ja schon über eine halbe Stunde vorbei, über eine Stunde vorbei. Ich glaube, da geht es auch konzentrationsmäßig dann, wenn du immer nur anläufst und anläufst, dann irgendwann mal. Und jetzt gerade da, du warst gerade da Vorwärtsbewegung, hast du kurz vorher noch so eine gute Szene gehabt. Und ich glaube einfach, das ist eine Konzentrationsfrage. Aber Magrath hat sich im Nachhinein vielleicht nicht zu Unrecht beschwert. Er sagt, ja, ich habe den Kopfball falsch eingeschätzt, aber da muss jemand hinten absichern. Oder muss, wenn ich als Innenverteidiger zum Kopfball gehe, dann muss der den Laufweg schon erahnen und muss sagen, was passiert, wenn ich ihn nicht treffe. Und das hat keiner gemacht und das ist genauso ein Problem, das sich dann fortsetzt. Die Mitspieler gucken halt zu, was Makala da macht, dann klappt es halt nicht und dann plötzlich ist der durch. Kirschbaum ist auch raus, weiß gar nicht, ob er das so muss. Aber auch das ist so, oder macht es ja, ihr nennt es vielleicht kaltschnäuzig. Ich sage auch, der hat ihn da gar nicht mehr richtig getroffen. Und vielleicht genau deswegen ist Kirschbaum so irritiert aus der ganzen Szene, dass er dann auch nicht rankommt, weil er war weder scharf noch irgendwas. Der ging an seinem linken Fuß so unmotiviert vorbei und trudelt dann ins lange Eck. Ganz komische Szene. Aber das ist halt genau sowas, was dann passiert. Ne? So eine blöde Szene, kommen ein paar Sachen zusammen. Das ist euch gerade passiert, Glückwunsch. Letzte Saison, glaube ich, habt ihr in der Hinrunde hättet ihr von sowas nur geträumt.
Ja, da hätten wir, glaube ich, das Eckfahne geschossen oder so. Oder
Ja, ist es so, ne? Das
keine
ist.
Ahnung wohin. Ja, aber es ist ja auch mal ganz schön, dass man jetzt sieht, dass sich dann die Arbeit, die man dann auch letztes Jahr noch investiert hat und jetzt in der Vorbereitung dann auch auszahlt. Aber man muss auch dazu sagen, dass so Botha, finde ich, eine gute Geschwindigkeit in der Szene hat und dann auch Löwen war das, glaube ich, eure Innenverteidiger genau. Ja, ein bisschen hüftsteif, halt ein Innenverteidiger auch überläuft und der damit gar nicht rechnet, einfach handlungsschneller ist. Und dann stand es 1-0.
Ja, wobei er nicht Löwen, aber das muss eigentlich schon schneller und ein intelligenter Spieler ist. Ne? Also das muss man schon sagen. Also Löwen ist ja einer der bei uns herausragenden, kann man sagen, Akteure, seit Kölner da ist. Der hat ja bei uns alles schon fast gespielt. Innenverteidiger, Sechser, Außenverteidiger, in der U21 bis zum Stürmer. Es gibt so einen alten Spruch von Florian, der immer sagt, Kölner würde behaupten, also Regel Nummer 1 von Kölner ist Löwen spielt.
Ja, okay.
Und der ist normalerweise richtig gut und der antizipiert, wie man schon sagt, auch solche Szenen normalerweise sehr gut, aber es ist halt in dem Moment nicht der Fall gewesen und da habt ihr recht. Sobota hat die Situation einfach besser wahrgenommen und hat die Chance da erahnt. Wir hatten in der ersten Halbzeit mal was mit Möwald, wo er noch gespielt hat. Da hat er den Ball auch gut angespielt bekommen, allein vorm Tor und nimmt die Situation aber nicht richtig wahr und lässt den Ball leicht nach außen fallen und da war es auch vorbei. Ne? Und das in dem Moment hat er halt direkt einen Zug zum Tor gehabt und das hat uns gefehlt, dieses in dem Moment einfach mal so eine Chance zu begreifen und dann sein Glück zu versuchen.
Ja, muss auch dazu sagen, genau das, was du ansagst, Glück, das war auch Glück, dass er da an den Ball kommt. Also war halt eine Fehlerkette und Fußball ist nun mal ein Fehlersport und da haben wir dann davon ja, Glück gehabt, dass der Ball da so durchkommt. So, dann 68. Minute, 5 Minuten später, das 5 Minuten später, musst du mal gucken,
Ja, zum
ja, ungefähr, ne?
ja, genau.
Genau, hatte dann Petrak noch einen Fernschuss aus 30 Meter. Und für mich war so das sinnbildlich, wenn ihr ein Tor schießt, dann wird es so eins sein. Also aus 30 Metern irgendwie rechts oben schlägt das Ding dann ein, geht dann knapp vorbei. Aber für mich war das, wie ich gerade schon gesagt habe, irgendwie sinnbildlich dafür, dass ihr, wenn ihr vors Tor gefährlich kommt, dann so oder
Genau, also
halt gar nicht.
das war unser Kernproblem, was im Folgenden auch, also ohne das Resümee jetzt schon wegzunehmen, mit der meisten Kritik gemacht hat. Wir haben ganz, ganz hübsch und ordentlich um den 16er rumgespielt, aber wir hatten fast keine Präsenz im Strafraum. Und deswegen haben wir auch, wenn es wirklich gefährlich wurde, bis auf diese Valentini-Szene am Anfang, war sie eigentlich von außerhalb. Und das war ein toller Schuss von Petrak. Also mancher wusste gar nicht, dass er sowas kann. Naja, in der U21 bei Tschechien, glaube ich, Tschechien ist er gewesen. Ist ein Tscheche, ne? Ich muss selber kurz überlegen, der spielt schon so lange bei uns. Und da hat er das ab und zu mal angedeutet, dass er auch nach vorne einen Zug hat. Da hat er es mal wieder unter Beweis gestellt. Aber ist halt dann, ja, geht halt nicht, ne? Geht nicht rein.
Genau, er geht rechts vorbei und ja, wie gesagt, sinnbildlich dafür. Dann wieder sinnbildlich, wo wir gerade dabei sind. 93. Minute, wieder Herr Markreiter, schiebt den Ball zwischen unseren Innenverteidigern durch. Avevor geht da so ein bisschen ungestüm aus der Viererkette raus, auf Hanno Behrens spielt er den Ball. Und da war dann der Fuß von Hornschuh dazwischen. Und das ist, finde ich, wieder, ja, schönes Wort, sinnbildlich dafür. Wir hatten halt immer einen Fuß dazwischen, ne? Wie du halt sagst, in der Box, ihr seid nicht reingekommen. Und das ja, hat sich dann auch in der 93. Minute wieder gespiegelt, weil wir halt den Fuß wieder dazwischen hatten. Und dann war es dann auch einfach. Und dann ja, war das Spiel auch vorbei.
Ja, ist natürlich jetzt, sagen wir so, für uns jetzt nicht ganz, ganz überraschend, ne? Weil, wenn man sich anguckt, wer bei uns die besten Scorer waren, das war Kerk, Möwald, Behrens bisher. Alle eigentlich Mittelfeldspieler. Wir haben ein ernsthaftes, wir haben schon ein Problem mit der zentralen Sturmposition. Und wenn dann halt die gefährlichen Mittelfeldspieler entweder ausfallen, wie zum Überall und Kerk, oder eben andere Aufgaben haben oder nicht so zukommen oder von euch abgemeldet werden wie Behrens, dann fehlt vorne jemand mit Punch. Und der auch mal so ein dreckiges Tor machen kann. Das haben wir selbst auch beim Werner gesehen, wie er dann einmal ist ins Strafraum reingelaufen und hat den Ball da und dann denkt man sich, was macht er jetzt? Und dann kullert er ihn quasi den Himmelmann wieder in die Arme, anstatt irgendwas Vernünftiges damit zu machen. Das war so auf der linken Seite vom Fünfer, war da was gestanden.
Ja, wo Hornschuh am Boden liegen bleibt, die Szene meinst
genau. Du? Und ja, genau. Genau, einmal, wo er am Boden liegt mit den Händen da, aber da war wirklich auch kein Handspiel gar nichts dabei. Ja. Und einmal ist er so reingezogen und hat ihn dann quasi dann geschossen, aber das ist dann so ein cooler Ball gewesen. Das war so eine Szene, die auch symptomatisch war. Und bei so vielen, da haben wir einfach keinen Vollstrecker bei uns im Team. Ich war da verwunderlich in der zweiten Liga, dafür werden ja solche Terrores und Co. immer sofort dann nach oben verkauft. Aber das merkt man da bei uns. Burgstaller, der sowas auch konnte, zum Spieler, der Burgstaller mindestens ein Tor gemacht, das ist ja immer so. Der hatte dann eben diesen Abschluss, der uns fehlt, wenn es aus dem Mittelfeld nicht kommt.
Ja, aber so eine Spieler, wie du sagst, gehen dann meistens in die erste Liga. Und genau. Burgstaller spielt jetzt bei Schalke und Terodde bei Stuttgart und sind beide gute Stürmer, muss man auch mal sagen. Die haben in der zweiten Liga eigentlich nichts zu suchen. Ne? So, also mein Resümee ist, dass ihr die bessere Mannschaft wart, ihr die Szenen aber nicht entscheidend zu Ende gespielt habt und ja, wir halt immer einen Fuß dazwischen hatten. Also gerechtfertigt wäre ein 0-0 oder ein 1-1, also der Sieg, so, ja, okay, nehme ich gerne mit, aber wenn man es jetzt nur aus taktischer oder, ja, neutraler Sicht sieht, dann wären Unentschieden schon gerechtfertigt gewesen.
Ja, ich glaube, euer Trainer Janssen hat es ja auch gesagt, ne, es gibt so Tage, du gehst abends raus und weißt dann wirklich nicht, warum du gewonnen hast. Das muss man, das war auch so, ne, wir haben das natürlich auch so wahrgenommen, wir haben ein gutes Spiel gemacht, also wir haben ein engagiertes Spiel gemacht, ja auch in der Defensive, wir haben das Spiel, was oft in der zweiten Liga ein Problem ist, tatsächlich gemacht und das ist schon toll, was der Kölner dann mit den Jungs einstudiert hat, dass man da auch so eine gute Mannschaft wie St. Pauli an der Seite doch so beherrschen kann und so in die Defensive drängen kann und einfach auf dem Tor spielt, also man versucht das Spiel zu gewinnen und nicht zu verlieren, aber es ist halt ein Problem, wenn du dann diesen Punch nicht hast, ne? Dann ist es frustrierend und dann, okay, dann musst du aber mindestens mit 0-0 rausgehen. Und das darf halt nicht passieren. Ich glaube, das wird den Köln auch am meisten ärgern, weil so ein dreckiges Tor, das war jetzt nicht eine geniale Szene, sondern so ein dreckiges Tor mit einem Kopfball rutscht drunter, hinten nicht aufgepasst, Torwart steht vielleicht nicht ideal oder ist überrascht, sagen wir so, Ball kullert rein. Das muss vermeidbar sein, sonst bringt man sich tatsächlich selbst in echte Probleme ohne Not.
So, dann habe ich noch, du hast gerade ganz viele Fragen beantwortet, Auftreten der Mannschaft hast du beantwortet, dann die Schlüsselszene hast du beantwortet, die Fragen brauche ich alle nicht mehr stellen. Dann noch die Frage nach dem Schlüsselspieler. Wer fandest du war bei euch der Schlüsselspieler in dieser Partie?
Ja, leider hatten wir keinen, ne? Wir verloren haben, wenn wir einen Schlüsselspieler gehabt hätten. Ich glaube, was natürlich ein Spieler war, der hätte es werden können. Das war Hufnagel, der hat am Anfang wieder reingekam, wirklich ordentlich Wirbel gemacht. Und dann dachten wir uns, der könnte heute sein Spiel machen, wo er der Schlüsselspieler wird. Ist dann in der zweiten Halbzeit aber komplett untergetaucht und hat da eigentlich gar nichts gemacht. Im negativen Sinn vielleicht Markreiter, weil er unglücklich war, den entscheidenden Ball, den Kopfball durchrutschen lassen und hatte die beste Chance des Spiels für Nürnberg mit dem Lattenschuss. Umstritten sind wir ein bisschen bei Everton, der jetzt von Kaiserslautern kam und das erste Mal voll durchgespielt hat als Innenverteidiger. Da gibt es Stimmen, die ihn deutlich besser fanden. Ich fand ihn nicht so gut, aber dazu will ich mich nicht weiter äußern, sondern habe ich mich schon so drüber geärgert.
Ah, okay.
Deswegen uns fehlte halt genau so ein Schlüsselspieler, der dann in einem entscheidenden Moment so die Ärmel hochkrempelt und dann das noch erzwingt. Und das hat man in den letzten Spielen häufiger mal, auch gegen Union, wo wir dann gemerkt haben, da ist so immer ein Behrens beispielsweise, der sagt, ich will nicht verlieren und sich mit allen wehrt und dann auch den Erfolg zieht. So ging es dann bei uns dann am Ende bemüht, aber ineffizient und dann auch am Ende irgendwie desillusioniert Spiel zu Ende. Und deswegen fehlte uns ein Schlüsselspieler.
Okay, und jetzt steht ihr irritiert und verzweifelt auf Platz 10 mit 7 Punkten, letzten 3 Spiele nicht gewonnen. Wir sind Fünfter mit 10 Punkten, 5-5 Tore. Und für euch geht es jetzt nach Duisburg und zu Hause gegen Bochum. Werdet ihr bei eurem System bleiben oder?
Ja, wir haben jetzt das System gerade frisch gewechselt, nur für euch.
Naja, aber kann ja sein, dass ihr Insider-Infos habt, dass ihr jetzt dabei bleibt oder. Was sagt ihr dein Gefühl? Wie werdet ihr wieder umstellen?
Also ich glaube, eigentlich ist ein Kölner ist ein ganz klassischer Vertreter vom 4-1-4-1. Das spielt er in der U21, das spielt er in allen Spielen der Vorbereitung gespielt. Es hat sehr überrascht, dass er so radikal auf 3-4-3 umgestellt hat vor St. Pauli. Es ist eine Reaktion darauf, das ist nicht überraschend, da eben auf die Verletzung von Kerk, weil man gemerkt hat, wir können das Spiel wie vorher ohne Kerk nicht spielen. Ich glaube aber jetzt mit Werner könnten wir es doch wieder spielen, weil Werner doch ganz eine ordentliche Partie geliefert hat. Deswegen glaube ich, dass wir gegen Duisburg wieder auf ein 4-1-4-1 zurückgehen. Auch weil wir natürlich mit dem System gegen Duisburg diese Saison schon mal gewonnen haben im Pokal. Warum sollte man jetzt dann so viel verändern gegen eine Mannschaft, gegen die man mit dem System schon mal gewonnen hat? Also ich glaube, wir gehen wieder auf 4-1-4-1 zurück und würden eher das 3-4-3, wie heißt es so schön, situativ, haben wir es jetzt mal eingeübt, im Spiel bringen, wenn es notwendig ist.
Gut, auch wenn ihr damit verloren habt, werdet ihr eventuell darauf zurückgreifen.
Aber es hat ja gut ausgesehen. Ne? Also ja, wir haben stimmt, ja eigentlich ein dominantes Spiel gemacht. Also das hat ja eigentlich gut funktioniert. Nur vorne hat es halt nicht funktioniert. Vielleicht braucht man dann einen Stürmer. Vielleicht muss da Ishak von Anfang an spielen oder muss einfach mal so ein Erfolgserlebnis haben, damit der Junge dann auch mal unser Stammstürmer dann auch mal mit breiter Brust da auftritt. Und dann läuft so ein Stürmer ja oft plötzlich wie von selbst.
Richtig. Darauf warten wir ja auch noch bei uns, diese Saison, bei beiden Stürmern.
Ja, es ist, der Ishak ist ein, wie gesagt, kam ja verletzt zu uns in der letzten Winterpause, wenn ich mich erinnere, und war davor ja auch ein sehr, sehr erfolgreicher Stürmer und war ja auch Nationalspieler bei Schweden und kam dann aber verletzt und hat lange Zeit gebraucht zum Anlauf, hatte tolle Vorbereitung gespielt und da hat man uns alle schon gehofft, dass er jetzt den Schalter umlegen kann und hat aber trifft die Bude nicht und das ist so sein Problem. Hat dann auch nicht das nötige Glück, arbeitet viel, aber den braucht man jetzt in einer Knipser-Verfassung. Da muss er ihn hinkriegen.
Dann bleiben wir am Ball und beobachten, dass noch was in Duisburg und zu Hause gegen Bochum passiert. Ich bedanke mich für die 3 Punkte und für deine Zeit.
Für Letzteres gern, für Ersteres fehlt es mir schwer.
Kann ich verstehen. Ja, vielen, vielen Dank, dass du Zeit hattest und wir das Spiel so ausführlich besprechen konnten. Ich drücke euch die Daumen und wir sehen uns spätestens dann oder hören uns wieder zum Rückspiel bei uns. Und ja, vielen Dank.
Ja, allen Lesern Grüße aus Frankfurt, in dem Fall aber aus Nürnberg, stellvertretend.
Dankeschön. Bis dann, ciao.
Tschüss.